ARD.
Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Hamburg heute. In diesem Podcast erfahrt ihr ja, was so Wichtiges los war den Tag über bei uns in der Stadt. Mein Name ist Tanja Richter und sagt euch der Name Burkhard Garwig was? Genau, das ist ja der frühere RAF-Terrorist, der seit Jahrzehnten gesucht wird. Und jetzt sagen mehrere Leute, wir haben Burkhard Garwig gesehen, und zwar in Hamburg, in Altona. Was Garwig da gemacht haben soll und für wie gefährlich die Polizei den Mann noch hält, das hört ihr gleich. Außerdem sprechen wir über Gewalt in der Partnerschaft. Da ist heute nämlich ein Mann in Hamburg zu einer Gefängnisstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Und zu guter Letzt geht's noch um eine hitzige Debatte in der Bürgerschaft zum Thema, na klar, das Ampelaus. Heute ist der 13. November und dann legen wir mal los.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wisst ihr noch Ende Februar, als die Eilmeldung kam, Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette ist gefasst? Das war ja eine Mega-Überraschung. Klette war ja jahrzehntelang untergetaucht, zusammen mit ihren mutmaßlichen Komplizen Burkhard Garwig und Ernst Volker Staub. Nachdem sich die linksextremistische RAF in den 90ern aufgelöst hatte, sollen die drei dann Supermärkte und Geldtransporter überfallen haben, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Und deshalb wird gegen die drei wegen versuchten Mordes und schweren Raubes ermittelt. So viel dazu. Ende Februar aber war es dann ja so, dass Klette festgenommen wurde in Berlin-Kreuzberg. Ernst Volker Staub scheint weiterhin wie vom Erdboden verschluckt. Zu Burkhard Garwig gab es eine Menge Hinweise, zum Beispiel, dass auch er in Berlin gelebt hat. Ja, und jetzt führt in Sachen Burkhard Garwig eine Spur zu uns nach Hamburg. Unser Polizeireporter Elias Bartel weiß mehr dazu. Elias, was ist das für eine Spur?
Ja, man kann sagen, Burkhard Garwig hat sich auch in seiner Jugend schon hier in Hamburg viel aufgehalten. Radikalisiert soll er sich im Umfeld der Hafenstraße haben, auch hier in Hamburg. Und nun ja, jetzt gibt's wieder mehrere Hinweise von Zeugen, die auch unabhängig voneinander ihn hier in Hamburg gesehen haben wollen. Er soll unter anderem seit 2016 für einen Fotografen gearbeitet haben, als Assistent und auch selber als Fotograf. Und in dem Umfeld, auch rund um Altona, soll er sich da bewegt haben.
Woher weiß die Polizei das?
Ja, es haben sich mehrere Zeugen bei der Polizei gemeldet, unabhängig voneinander, die ihn beschrieben haben, die ihn da gesehen haben. Genau, und das nimmt die Polizei auch sehr ernst. Die Hinweise sind plausibel und glaubhaft, hat mir der Sprecher da gesagt.
Wie gefährlich schätzt die Polizei Garwig denn noch ein?
Ja, Garwig ist seit Jahrzehnten auf der Flucht und da hat auch ein großes Interesse, dass es so bleibt, dass er eben nicht von den Behörden geschnappt wird. Die Polizei sagt, wenn man ihn sieht, auf keinen Fall ansprechen, sondern den Notruf 110 wählen. Die Polizei kommt dann und übernimmt die weiteren Schritte. Aber man muss auch beachten, dass bei Klette in Berlin Kriegswaffen gefunden wurden, unter anderem ein Raketenwerfer oder auch Maschinengewehre.
Gibt es denn eigentlich noch weitere Hinweise, wo Garwig sich aufgehalten hat?
Ja, das ist ja eben schon gesagt, viele Hinweise gab es in Berlin, auf diesem Bauwagenplatz, wo er sich aufgehalten haben soll. Dann gibt es die Hinweise hier aus Hamburg, Altona und Umgebung. Und kurz vor der Festnahme von Daniela Klette soll er sich auch im Speckgürtel von Hamburg im Herzogtum Lauenburg aufgehalten haben.
An der Geschichte bleiben wir natürlich weiter dran. Dankeschön, Elias. Wir kommen jetzt zu einem ganz sensiblen Thema, und zwar Gewalt in einer Partnerschaft. Das Hamburger Landgericht hatte heute nämlich einen Mann verurteilt, der zwei seiner Ex-Freundinnen wirklich sehr schwer misshandelt hat. Und deshalb wurde der 33-Jährige jetzt zu 7,5 Jahren Gefängnis mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Deshalb ist jetzt unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner bei mir. Elke, wir fangen mal ganz vorne an, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Kannst du uns einmal grob beschreiben, was der Mann den Frauen angetan hat?
Ja, also das waren beides ehemalige Lebensgefährtinnen von ihm. Die hat er jeweils über so eine Dating-App kennengelernt. Soll am Anfang erstmal so ganz zugewandt und aufmerksam und freundlich gewesen sein. Dann sind sie zusammengezogen und dann begann so ein richtiges Martyrium für beide. Es war dann so, dass er wohl komplett die Kontrolle über sie hatte. Er hat genau bestimmt, was wann wie zu tun war. Die mussten immer mit ihm zusammen sein, durften alleine nicht raus. Eine Frau sprach von einem 24-Stunden-Gefängnis. Und sie mussten halt tun, was er macht. Und wenn sie was gemacht haben, was er dann als falsch beurteilt hat, dann hat er sie halt misshandelt. Und diese Misshandlungen haben sich immer weiter gesteigert. Das fing an mit einer Ohrfeige irgendwann, als eine Frau, die ihn Schatz nennen sollte, ihn dann nicht Schatz genannt hat. Und steigerte sich immer mehr. Wir sprechen hier über Faustschläge ins Gesicht, über Fußtritte und über Würgen.
Wie kam das Ganze denn raus?
Ja, das ist wirklich ein ganz beeindruckender Aspekt an dieser Geschichte. Das kam nämlich deswegen raus, weil eine Frau, eine Optikerin, sehr aufmerksam war. Es war so, dass die zweite Frau, die misshandelt wurde, die hatte eine Brille. Und diese Brille ist bei den Misshandlungen immer wieder kaputt gegangen. Sie ist dann in diese Optikerfiliale gekommen, mehrfach. Und dann fiel da einer Mitarbeiterin auf, Mensch, diese Frau, die war doch schon öfters mal da. Und es ist mir doch aufgefallen, sie hatte eine kaputte Brille, sie hatte Verletzungen im Gesicht. Und sie war halt immer zusammen mit diesem Typen da, der sie wohl sehr fest an der Hand gehalten hat. Und dann hat diese Optikerin irgendwann gesagt, ey, ich habe das ein ganz doofes Gefühl. Ich glaube, die Frau wird misshandelt. Und dann hat sie Anzeige bei der Polizei erstattet. Und die Polizei hat dann sofort losermittelt, hat festgestellt, dass es gegen diesen Mann Jahre vorher schon mal eine Anzeige gab. Die war damals nicht weiter verfolgt worden, aber es gab mal eine Anzeige und dann hat man das sehr ernst genommen. Ist dann hingefahren zu der Wohnung von der Frau, dieser Optikerkundin, und hat sie da, man muss es sagen, aus der Wohnung befreit. Und als sie die Frau aus der Wohnung geholt haben, hatte sie Verletzungen am ganzen Körper. Das Gericht sagte heute, sie hatte 37 Verletzungen.
Oh, Wahnsinn. Und wie kam das dann mit der ersten Ex-Partnerin raus?
Das kam dadurch raus, dass es eben diese Anzeige damals gab, diese Strafanzeige, die hatte diese Ex-Partnerin damals erstattet, nachdem sie sich von dem Mann getrennt hat. Dann war es aber so, was man in Gewaltbeziehungen leider immer wieder erlebt, dass die Frau irgendwann zu dem Mann zurückgegangen ist, weil sie dann doch irgendwie emotional von ihm abhängig war. Deswegen hat sie die Anzeige dann zurückgezogen, hat nicht mehr gegen ihn ausgesagt. Dann wurde sie wieder misshandelt, hat sich wieder getrennt, aber da war die Anzeige schon längst vergessen in den Akten und sie hat das nicht nochmal neu angezeigt.
Und jetzt ist der Mann verurteilt worden, eine Gefängnisstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Erklär uns doch mal ganz kurz, was heißt denn Sicherungsverwahrung?
Sicherungsverwahrung bedeutet, dass er eventuell nie wieder in Freiheit kommt. Also normalerweise ist es so, du hast eine Haftstrafe, bist im Gefängnis, hast die verbüßt, kommst raus. Wenn du aber Sicherungsverwahrung hast, dann heißt das, dass ein Gericht dich für so gefährlich hält, als Gefahr für die Allgemeinheit, dass es heißt, du kannst danach nicht in Freiheit, weil du womöglich wieder Straftaten begehst. Und so hat das Gericht es hier gesehen. Diese Hürden liegen sehr, sehr hoch, aber das Gericht hat gesagt, der Mann hat einen Hang zu Gewalttaten, das ist sozusagen die Bedingung dafür, und er ist dauerhaft gefährlich. Und er wird jetzt in der Strafhaft, also im Gefängnis, schon Therapieangebote bekommen. Und dann wird halt irgendwie alle 2 Jahre wird er begutachtet und wird geguckt, ist er noch gefährlich, ja oder nein. Wenn er nach der Haftstrafe noch als gefährlich gilt, dann gibt es Sicherungsverwahrung. Und da geht es dann so weiter, er wird alle paar Jahre begutachtet, bis man irgendwann denkt, jetzt ist er nicht mehr gefährlich. Es kann aber im Ergebnis bedeuten, dass er nie wieder in Freiheit kommt.
Dankeschön, Elke.
Sehr gerne.
Momentan vergeht ja kein Tag, an dem es nicht um das Ampel-Aus und die Neuwahlen geht. Und so natürlich auch heute. Einmal wichtig für euch, Kanzler Olaf Scholz hat bestätigt, Vertrauensfrage findet Mitte Dezember statt, sodass dann eben Ende Februar auch tatsächlich ein neuer Bundestag gewählt werden kann. Und dann war das Ampel-Aus heute auch noch Thema in der hamburgischen Bürgerschaft in einer Aktuellen Stunde. Und die hat sich mein Kollege Jörn Strehler-Pohl im Rathaus angehört. Jörn, sind denn schon alle in Wahlkampfstimmung?
Ja, definitiv. Die haben sich heute alle schon heiß gelaufen. Und man muss sagen, am lautesten und am aggressivsten war Dennis Thering mal wieder, der CDU-Fraktionschef und Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl. Er geht zum Beispiel Bürgermeister und Spitzenkandidaten der SPD frontal an.
Sie, Herr Tschentscher, meinen, Olaf Scholz sei ein guter Bundeskanzler. Das ist nichts anderes als ein totaler Realitätsverlust, meine Damen und Herren.
Und in dieser Stimmlage hat er dann auch wirklich 5 Minuten geredet. Auch die AfD spricht übrigens von Realitätsverlust. Sie spannt dann sogar den Bogen zur US-Wahl, AfD-Mann Alexander Wolf.
Die Entscheidung der Amerikaner ist vor allem eine Absage an das betreute Denken, an ein wokes Lügengebäude, das in sich zusammengefallen ist.
Da spürt man förmlich die Genugtuung, würde ich sagen, dass Donald Trump in den USA gewählt wurde, unabhängig davon, dass ja viele Wirtschaftsverbände in Deutschland auch vor seiner Wahl gewarnt haben. Und auch die Linke, muss man sagen, bleibt sich in der Debatte treu, greift die FDP an, ebenso wie übrigens SPD-Fraktionschef Dirk Kienzschaff.
Mit der FDP ist kein Staat zu machen. Das hat sich diesmal wieder gezeigt, meine Damen und Herren.
Also, das war sozusagen der Ton heute, gegenseitige Schuldzuweisung und relativ laut auch.
Und was haben die Regierungsparteien gesagt?
Das war ganz interessant. Wir haben ja jetzt kurz nach der vorgezogenen Bundestagswahl auch die Bürgerschaftswahl in Hamburg. Und SPD und Grüne haben sich einerseits abgesetzt von der gescheiterten Ampelregierung in Berlin und gleichzeitig aber deutlich gemacht, in Hamburg ist alles anders. Wobei, wenn man da ein bisschen auf die Zwischentöne gehört hat, ist einem aufgefallen, dass die SPD sich doch ein bisschen stärker vom grünen Koalitionspartner noch abgegrenzt hat. Zum Beispiel beim Bau der A26. Ost, da hat der Kienchef ganz klar gesagt, die wird gebaut. Und die Grünen waren eher, ich würde mal fast sagen, ein bisschen auf Kuschelkurs mit dem Koalitionspartner hier in Hamburg.
Dankeschön, Jörn. Und zum Schluss habe ich noch einen Hinweis für euch. Und zwar der alte Elbtunnel an den St. Pauli-Landungsbrücken, der muss saniert werden. Und deshalb wird er ab Montag für 3 Wochen gesperrt. Am Wochenende fahren dann ersatzweise Haderqueren. Und damit mache ich mich jetzt in den Feierabend auf. Morgen habe ich eine Schulung, deshalb ist dann unsere liebe Gerichtsreporterin Elke Spanner morgen an dieser Stelle für euch da. Und mich hört ihr dann übermorgen wieder, wenn ihr mögt. Würde mich freuen. Bis dann. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.